Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 219. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Im heutigen Podcast haben wir Dr. Florian Heinemann zu Gast, den Gründer von Project A Ventures und langes Rocket Internet und Zalando-Urgestein. André und Raphael haben ihn besucht bei Project A und mit ihm gesprochen über die Rolle von GAFAs im Payment- und der Banking-Branche. Bevor wir gleich in das tolle Gespräch reingehen, der Dank an die Sponsoren, erst an InnoPay und Unternehmensberatung im Zahlungsverkehr, letztes Mal schon ausführlich erklärt, an smartsteuer.de/fintech, wisst ihr auch schon, Steuererklärung auf die smarte Art inklusive Vorausschüttung der Steuerrückerstattung, bevor das Finanzamt bezahlt. Mastercard, Payment Scheme, brauchen wir, glaube ich, auch nichts mehr erzählen. Und FinCompare stellt sich jetzt gleich selbst vor.
FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die 5 Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
Ja, vielen Dank an die Sponsoren. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Deswegen nochmal danke, danke, danke. Und jetzt gehen wir gleich rein und ich übergebe das Wort an den André. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zum 219. Payment und Banking Fintech Podcast. Wir sind hier in Berlin bei Project A. Raphael ist hier und unser Gast heute, Florian Heinemann. Hallo.
Moin, moin. Vielen Dank.
Florian, wir haben dich schon mal irgendwann als Gast gehabt auf der PAX, aber noch nie im Podcast selber. Der Podcast damals auf der PAX war einer der meistgehörtesten, den wir, glaube ich, jemals hatten. Also herzlichen Dank nochmal dafür.
Vielen Dank.
Du hast kürzlich einen Podcast gemacht in einem Podcast-Format bei OMR, wo du halt relativ häufig zu Gast bist mit Philipp Westermeier. Und ihr habt über das Thema GAFA für den Bereich E-Commerce gesprochen und die Auswirkungen von GAFA und was möglicherweise Antworten sein könnten. Mhm. Und als ich das hörte, dachte ich, eigentlich könnten wir das Ganze mal mit den ganzen Parallelen, die ich sehe, die wir sehen, die du vielleicht auch siehst, wenn du kurz drüber nachdenkst, weil du es ja wahrscheinlich nicht häufig über die Banken und sowas nachdenkst, wahrscheinlich auch siehst, darüber mal zu sprechen. Vielleicht bevor wir das tun, kurz was zu dir, zu euch, dass du mal ganz kurz sagst, wer du bist, was du machst.
Klar, sehr gerne. Also bin seit 99 im Digitalbereich unterwegs, bei diversen Startups als Gründer oder irgendwie versucht entscheidend mitzuwirken, habe dann 2006 angefangen Angel Investments zu machen mit dem ersten Exit-Geld, was ich damals bekommen habe und habe dann fast 100 Angel Investments gemacht, auch eine Reihe ziemlich gute, das hat sehr gut funktioniert.
100 ist echt viel, ne?
Ja, aber gut, wenn du jetzt überlegst, das ist dann auch über die Zeit nicht so viel, ne? Das ist dann irgendwie so 8 bis 10 pro Jahr da, das ist dann... Ja, aber das ging eigentlich hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Problem ist eben auch, ich hatte dann relativ am Anfang war Trivago und dann denkst du natürlich auch, das ist ja super mit diesem Angel investieren, das klappt ja total gut. So, also dann leidet man so ein bisschen unter dem Phänomen, das läuft ja hier total klasse und ist auch viel besser als operativ arbeiten. Nein, also insofern, das lief natürlich nicht alles wie Trivago, aber insgesamt war das sehr gut und dann 2007 kam Rocket, da Geschäftsführer gewesen lange, 4,5 Jahre und dann da auch insbesondere meiner Leidenschaft Online-Marketing sozusagen weiterentwickelt.
Wahrscheinlich waren die 4,5 Jahre damals, wahrscheinlich fühlten die sich an wie länger, oder?
Ja, das war recht intensiv, muss man sagen. Wobei Startup ist eigentlich immer irgendwie intensiv. Wobei man muss schon fairerweise sagen, dass jetzt Oliver Sammer durchaus in der Lage ist, eine besonders intensive Atmosphäre zu kreieren. Wobei ich jetzt sehr viel Zeit bei Zalando verbracht habe und das war auch natürlich intensiv, aber das war schon sehr viel geordneter als andere Dinge, die Rocket damals so betrieben
hat. Ich habe ja sozusagen zwei Rocket-Gewächse neben mir hier gerade sitzen, Raphael und ich.
Ja, stimmt. Genau, Raphael war auch da im Dunstkreis. Aber muss sagen, eben so ein Groupon oder so, das war schon sicherlich nochmal eine ganze Ecke extremer als das, was da lief. Dann 2012 Project A. Wir sind Frühphasen-Investor, VC, investieren aus Fonds, primär in der Series A Seed-Phase. Machen so 6-8 Investments pro Jahr ungefähr und investieren jetzt gerade aus unserem dritten Fonds, der wird so zwischen 180-200 Millionen schwer sein. Und das Besondere bei uns ist, wir haben noch so eine operative Support-Truppe, die halt versucht, die Ventures in allen operativen Fragen zu unterstützen. Und das sind so 90 Personen neben dem Investment-Team. Das ist so ein bisschen das Besondere. Deswegen versuche ich auch an den operativen Themen halbwegs nah noch dran zu sein. Das klappt zum Teil gut, zum Teil nicht ganz so gut. Aber genau, also deswegen mache ich mir auch über operative Fragen sicherlich mehr Gedanken als andere Investoren.
Ja. Okay, also das heißt so 100 Leute oder 90 Leute, die hier wirklich in Berlin hier sitzen habt, die dann zeitweise in die Unternehmen mit reingehen?
Genau, okay. Genau. Also das ist eigentlich so die Idee, aber nicht eben als Agentur, sondern eher so als, wir nennen das Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also es geht ja immer im Prinzip darum, Einheiten zu schaffen, die wesentlichen Kompetenzen in-house haben. Das heißt, es würde jetzt nichts helfen, wenn wir das alles zentral machen würden, sondern es geht ja im Prinzip darum, den Kompetenzaufbau innerhalb von Firmen eben zu beschleunigen. Und das klappt häufig auch gut, muss man sagen. Genau, aber letztendlich muss man schon sagen, wäre es wahrscheinlich effizienter, das alles zentral zu machen. Also wenn ich jetzt ein größerer Konzern wäre, eine Bank beispielsweise, dann würde ich eine zentrale Einheit aufbauen, die das für alle Töchter macht. Weil ich glaube, das ist sehr schwer. In jedem Startup ist das schon sehr schwer. Ne? Und ich glaube, das ist in etablierten Unternehmen sicherlich nicht einfacher.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, dass du bei Zalando warst und Online-Marketing-Expertise und Leidenschaft hast. Wo sind deine oder eure Berührungen in Richtung Fintech, in Richtung Banking und Payment?
Ja, also wir haben auch nicht viel jetzt gemacht in dem Bereich. Ne? Wir haben 55 Investments, glaube ich, jetzt mittlerweile gemacht, oder 56. Und davon ist Liquid sicherlich. Also das erste Fintech-Investment, was wir gemacht haben, World Remit, damals mit Excel zusammen. Also das ist ein Remittance-Payment.
Die waren auch schon mal irgendwann im Podcast bei uns, ne?
Ja, ja, also die ist ein super Unternehmen, kriegt etwas weniger Aufmerksamkeit als TransferWise, aber ist auch transferred quasi mehrere hundert Millionen Dollar pro Monat. Hat ein sehr schönes Geschäftsmodell, muss man sagen, weil sie eben Geld in Länder transferieren, wo du sehr ineffiziente Währungsräume hast. Und da war ich auch eine ganze Zeit lang Board Observer, also habe da ziemlich viel auch mitbekommen. Da Liquid haben wir vor 3,5 Jahren, glaube ich, investiert. Fast 4.
Also sozusagen Robo-Advisor oder Vermögensverwalter, genau. Welches Passwort man benutzen möchte. Ne?
Genau, also Teil Robo-Advisor, der spannendere Teil, aber sicherlich sozusagen diese Satelliten-Investments, die machen, also sozusagen Private Equity und jetzt seit kurzem Immobilien. Das muss man sagen, ist schon, finde ich, jetzt das inhaltlich spannendere Produkt als jetzt ein Robo-Advisor. Und das ist unabhängig von Liquid, das gilt jetzt auch für Scalable oder wen es da noch so gibt. Ich finde, dieses andere ist halt sozusagen schon ziemlich unique, Leuten halt Zugang zu gewähren. Zu Private Equity und sowas. Also nutzt das auch selbst. Und dann haben wir jetzt gerade in Trade Republic investiert, als letztes Fintech. Deswegen. Aber das ist insgesamt ist das nicht unser Schwerpunkt, aber wir verschließen uns dem nicht.
Also sozusagen so 5%, wenn man mal so guckt. Ja, also ungefähr. Also ganz drei, drei von 60, würde ich mal sagen, sind ungefähr. Okay. Ja. Ja, Trade Republic hatten Raphael und ich ja irgendwann auch kürzlich mal einen Podcast. Das war vor eurer Runde noch. Da saßen wir bei den Kollegen im Büro. Die sind ja mal irgendwann auf einem unserer ersten Bank-Accounts von Figo mit entstanden. Okay. Und deshalb hat man dann ganz gute Beziehung noch zu denen gehabt und bin auch ein Kunde bei denen und mag irgendwie auch so diesen Ansatz absolut, den sie dann gefahren haben.
Ne? Also ich bin auch Kunde, muss ich ja bei World Remit jetzt nicht, aber sonst versuche ich bei allem Kunde zu sein, wo wir so investieren und auch da. Ne? Also insofern ist sicherlich noch frühphasig, aber der Ansatz ist sicherlich sehr interessant und
geiles Team, gute Typen,
absolut.
Also, wenn wir nochmal ganz kurz jetzt darauf zurückgucken, wo du mit Philipp drüber gesprochen hast, also sozusagen GAFA als Gefahr für E-Commerce und welche Antworten sollten möglicherweise auch die E-Commerce-Player oder generell die Player auf GAFA haben. Wenn du auf die Bankenlandschaft guckst, siehst du da Parallelen? Hast du da irgendwas, wo du sagst so, oh mein Gott, die Banken machen da gerade den gleichen Fehler oder machen irgendwie das Gleiche, was ein paar andere Industrien schon falsch gemacht haben?
Ja, also ich glaube, machen den gleichen Fehler, aber ich glaube, mit Sicherheit werden irgendwann, also ich meine, du hast ja jetzt schon Bedrohung quasi durch Fintechs für die etablierten Banken und dadurch, dass der Banken-Versicherungsmarkt natürlich absolut gesehen ein so großer Markt ist, ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch die GAFAs, ich meine, das tun sie ja jetzt auch schon, ne? Also Amazon Pay ist ja jetzt auch nicht irrelevant und Google Pay und Facebook wird auch sicherlich den Bezahlbereich deutlich stärken. Also die dringen dort sowieso schon ein und werden das sicherlich weiter tun, ne? Weil wenn du jetzt 500 Milliarden wert bist oder
eine
Billionen, glaube ich, ist das korrekte? Also auf jeden Fall 1000 Milliarden. Dann musst du natürlich gucken, wie kannst du weiter wachsen. Ne? So, und das, und jetzt, wenn du jetzt Amazon bist, zu sagen, ich mache jetzt ein Spotify, ne? Das ist sicherlich interessant sozusagen, aber es ist natürlich für die, der Musikmarkt ist zu klein, um für ein Unternehmen, was 800 Milliarden wert ist oder 900, relevant zu wachsen. Ne? So, und deswegen wird sicherlich für die irgendwann das Thema Banken, Versicherung muss ein Thema sein. Und die Frage ist, wann? So, aber wenn, dann ist das ganz klar eine Bedrohung und da ist ja die Frage, wie stellt man sich darauf ein? Ne? So und das kann man sicherlich jetzt schon absehen. Und die Frage ist eben, was ist die beste Vorbereitung? Ne? Und ich glaube, eine Parallele wird sicherlich sein, was ja viele E-Commercer so ein bisschen kalt überrascht hat oder Handelsunternehmen, dass letztendlich dieser Faktor Technologie nicht mehr nur sozusagen so ein Side-Ding war, wo jetzt irgendwelche Menschen irgendwas gemacht haben, vielleicht bei Accenture oder sonst irgendwas, sondern wurde das eben quasi als Dienstleistung eingekauft, sondern das muss halt in den Kern der Wertschöpfung. Und damit tun sich natürlich Unternehmen, deren Kern vorher ja Einkauf war. Ne? Also wenn du anguckst, welche Handelsunternehmen, also was sind auch die handelnden Personen, die bei traditionellen Einkaufsunternehmen häufig in den Führungsetagen sind, dann sind das die, die gut Produkt eingekauft haben, in welcher Form auch immer, oder Sortimentskompetenz hatten. Und das war natürlich auch eine Zeit lang, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, danach war das halt der Engpass. Ne? So, und wenn das aber natürlich heute ist, Produktkompetenz, also wenn du anguckst, welche Leute arbeiten bei Amazon im Einkauf, dann sind das häufig Leute, die wenig Produktkompetenz haben, weil die letztendlich es geschafft haben, Datenkompetenz oder Produktkompetenz oder Sortimentskompetenz zu ersetzen durch Datenkompetenz. So und in einer deutlich rationaleren Art und Weise. So, und jetzt ist halt die Frage, wie können sich Banken darauf einstellen? Und ein Teil wird sicherlich sein, Banken versicherungsspezifische eigene IT-Kompetenz aufzubauen. Und da ist halt die Frage, was ist der schnellste Weg dahin? Andere Parallelen sind sicherlich, ich meine, alle GAFAs zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Multiproduktunternehmen sind. Also man stellt sich jetzt mal vor, Facebook hätte nur Facebook, ne? Sondern, und hätte eben nicht Instagram gekauft und hätte nicht WhatsApp gekauft und hätte nicht Oculus gekauft und ne? Ich glaube, dann stünde Facebook heute ganz, ganz, ganz anders da. Also Facebook ist immer noch ein tolles Unternehmen, wenn du jetzt nur die Plattform Facebook an sich nimmst. Also ich bin da nicht so negativ, wie viele andere das sind. Aber ich meine, durch die Zukäufe ist es dann immer noch eines der beeindruckendsten Unternehmen der Welt. Das heißt, du brauchst im Prinzip dieses sozusagen vollkommene Aufsaugen des, mein eigenes Geschäftsmodell wird irgendwann weg sein. Ich habe eine gewisse Halbwertszeit und ich muss mir eigentlich ständig überlegen, was sind die nächsten Geschäftsmodelle, die ich so, und das muss eine Bank eigentlich natürlich auch tun, ne? Und da brauchst du technische Agilität, aber du brauchst natürlich organisatorische Agilität und so weiter. Und das ist schon die Frage, ist das heute so vorhanden? Das kannst du besser beurteilen als ich. Mein Eindruck wäre wahrscheinlich eher nein. Ne? So, und wenn du dann natürlich gleichzeitig noch Probleme im Kerngeschäft hast, ne? Also durch eine Niedrigzinsthematik und gleichzeitig steigende regulatorische Kosten oder Kosten, steigende Kosten der Regulierung, dann muss man sich natürlich schon fragen, sind die finanziellen Mittel vorhanden, um quasi in diese neuen Geschäftsmodelle dann auch oder Kompetenzaufbau und dann in der Folge neue Geschäftsmodelle zu investieren. Und wenn man sich jetzt die Börsenkurse der zumindest mal deutschen Großbanken anguckt, hat zumindest mal die Börse ihr Urteil darüber relativ klar gefällt. Ne? So, und
bis auf Wirecard, ja.
Ja, und dann, gut, die haben jetzt sicherlich noch, ohne dass ich das jetzt im Detail beurteilen kann, sicherlich noch mal ein anderes Thema. Ne?
Aber sie haben halt das Thema Tech, was du gerade auch
als
Kernkompetenz genannt hast oder zukünftige Kernkompetenz genannt hast, mit Sicherheit irgendwie.
Die müssen natürlich irgendwie so dieses Trust-Thema nachhaltig lösen. Also schwingt ja immer so ein bisschen mit
Image.
Die sind immer, man denkt immer so, das ist so ein bisschen unseriös, ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, das hätte Substanz. Kann ich nicht beurteilen, aber da muss man natürlich eigentlich irgendwie schauen. Genau, aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, eine Sache kann man auch festhalten, es wird auf gar keinen Fall billiger. Ne? Also je länger man wartet, es wird auf gar keinen Fall billiger.
Und für die Bank zu investieren,
diese Kompetenz aufzubauen und die Antworten. Und es wird eher noch mal komplizierter, weil, glaube ich, die Know-how-Hürden immer stärker steigen. Das ist also, und deswegen wird es natürlich auch teurer, das kann man, glaube ich, auch festhalten. Und wie es aussieht, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, die Mittel dafür generieren zu können auf Bankenseite. Mit einem fallenden Börsenkurs nimmt natürlich auch eher ab. Ne? Das heißt, man muss im Prinzip, und jetzt ist schon die Frage, wo soll sonst das Cash herkommen? Ne? Weil natürlich die Möglichkeit ist ja eine Kapitalerhöhung letztendlich an der Börse, aber da muss man natürlich eine überzeugende Story den Investoren präsentieren, und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Story geglaubt wird, nimmt natürlich mit fallendem Börsenkurs immer weiter ab. So, also insofern, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, ich bin jetzt sicherlich nicht der Fintech-Experte, aber wenn ich jetzt auf diese Themen nur jetzt mal so aus der Makrosicht drauf gucke, dann würde ich mal sagen, das ist schwierig.
Siehst du ein Problem für die Banken darin, dass sie sich in den letzten Jahren in einigen Geschäftsbereichen auch auf das Thema Vermittler verlassen haben? Also sowas wie Check und sowas hat ja eine unglaubliche Dominanz in bestimmten Bereichen eingenommen. Also wenn ich mir meine Kinder angucke mit 12 und 10, die kennen Check24, weil das irgendwie in der Werbung ständig da ist. Und für die ist das so ganz klar, wenn die irgendwie so Check24 kennen die einfach. Mhm. Ja. Und die würden wahrscheinlich sogar, wenn sie jetzt ein Konto suchen würden, möglicherweise auf Check24 gehen und sowas suchen. Ist das ein Problem? Weil das ist ja ein ähnliches Thema, was die E-Commerce-Leier auch ein Stück weit haben. Ne?
Klar.
Das
sich auf die. Also jetzt ist sicherlich ein Check, wobei weiß ich gar nicht. Also ja, ist ein Riesenproblem, weil ich glaube, sozusagen ein Kernlearning aus dem E-Commerce-Bereich ist ja, du musst den direkten Kundenzugang haben. Ja. Also musst du in der Lage sein, diesen direkten Kundenzugang idealerweise selbst zu etablieren.
Ja.
Und du musst in der Lage sein, diesen Kundenzugang sinnvoll aufrechtzuerhalten. Ne? Also was meine ich damit? Also im E-Commerce wäre das jetzt, du brauchst halt, wenn du dir ein About You anguckst oder Zalando oder so, es ist schon so ein Common Theme, du brauchst 3-4 Wiederholungstransaktionen pro Jahr, sonst bist du eigentlich nicht relevant. Ne? Wieso? Weil sonst die Marketingkostenquote, die letztendlich entsteht dadurch, dass du Kunden immer wieder neu einkaufen musst, die ist zu hoch. Der einzige Weg, wie die Marketingkostenquote so in diese 10%-Range, wo so ein Zalando jetzt heute liegt, sinken kann, ist, indem du Wiederholungstransaktionen hast, die halt eine geringere Marketingkostenquote haben als der Ersteinkauf des Kunden. So, und das jetzt übertragen auf Banken, ne, wäre natürlich letztendlich, dass du sagst, okay, ich muss eigentlich in der Lage sein, Kunden in irgendeiner Form, vielleicht muss es im Fintech-Bereich, müssen es nicht 2-3 Transaktionen sein, ne, aber du musst natürlich musst wahrscheinlich jedem Kunden mehrere Produkte und Services anbieten, die eine relativ lange Laufzeit haben, um im Prinzip in der Lage zu sein, die Kundenakquisitionskosten zu amortisieren. Ne? Und ich meine, ich habe mal bei der Allianz irgendwann gearbeitet, 2005, 2006, so während der Promotion. Und da war schon das Problem, wenn du natürlich Check24 mehr Geld gibst für einen Autoversicherungskunden, als du mit diesem Kunden verdienst und immer noch denkst, du hast Lifetime-Values im Schnitt und dann auf einmal merkst, der Check24-Kunde hat natürlich ein viel geringeres Lifetime-Value. Ne?
Weil er jeden Tag wechselt, jedes Jahr wechselt.
Ne? Genau, weil er natürlich ganz anders alerted ist, das kann nicht funktionieren. Und wenn du dann auch sagst, wenn wir den Check24-Leuten, das war damals schon so, wenn du denen mehr Geld gibst, als dem Zweitplatzierten in diesem Markt, ne? Und dann Check24 mehr Geld an seine Affiliates auszahlen kann, als du dem Zweitplatzierten Vergleicher gibst, dass das dann zu einer Monopolisierung des Marktes führt, ist ja klar. Aber klar, wenn du den Job 2 Jahre lang machst an der Stelle in einer Versicherung und sagst, ich will hier meine Stückziele erfüllen, 120.000 neue Kunden oder was, dann sagst du natürlich, ja, hier, geschafft. Check24 hat 90.000 davon geliefert. Und dass du dann in der Abhängigkeit bist im Anschluss, so, ne? Und insofern, die Analyse. Jetzt ist, wie gesagt, Check24 ein ganz, ganz tolles Unternehmen, super geführt, aber mit Sicherheit nicht vergleichbar mit dem Einfluss von Google, Facebook und so weiter. Das ist, glaube ich, schon so. Aber natürlich die Wirkmechanik dahinter ist für die Versicherung und so weiter eben exakt die gleiche. Ne? So, und die Frage ist natürlich, wie durchbricht man das? Weil das muss man natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du besser monetarisierst als ein halbwegs gut gemachter Vergleicher mit einem Einzelprodukt, ne? Wo du ja per se, wenn du es gut positionieren willst, nicht die gesamte Bandbreite der Kunden abdecken kannst. Das ist natürlich eine schwierige Frage, ne, die ich jetzt hier auch ehrlicherweise nicht so beantworten kann. Und das ist ja immer das Problem. Ne? Wenn du jetzt vielleicht eine Hook24 bist, ne, dann geht das vielleicht noch, weil du so klar, billig positioniert bist. Die gehen auch in viele Vergleicher nicht rein. Ne? Genauso wie Ryanair, die gehen auch in viele Flugpreisvergleicher, gehen die nicht rein. Die sagen, du kannst mich vielleicht noch crawlen. Ne? Als meine Daten kriegst du noch, aber du kriegst auf gar keinen Fall irgendeine Vergütung. Weil jeder, der weiß, dass man billig fliegt, der geht sowieso zu mir. Ne? Das war immer deren Strategie.
Auch Direct to Consumer,
ja. Total schlau, weil sie halt gesagt haben, wir gehen auf gar keinen Fall geben wir jetzt noch den Skyscanners dieser Welt Geld. Die haben sogar bei einigen gesagt, die dürfen uns noch nicht mehr, ihr kriegt noch nicht mal unsere Daten, um uns zu vergleichen. Ne? So, und da kann man natürlich sehen, wie anders sich jetzt die Airlines, also insbesondere jetzt ein Ryanair, verhalten haben im Vergleich zu den Banken. Und da, das war natürlich damals immer, oh, wahnsinnig aggressiv und wenig kooperativ und so, aber im Nachhinein war das wahrscheinlich total schlau, das so zu machen, ne? Weil ich sag mal, jetzt ein Ryanair steht ja in einem extrem schweren Markt, ne? Also ich meine, Airline ist jetzt echt kein Spaß, stehen die wirklich gut da, und EasyJet das gleiche, ne? Und ich glaube sozusagen dieser Direct-to-Consumer-Fokus, und da muss man sich als Bank überlegen, wie muss mein Geschäftsmodell aussehen, dass ich diese Kundenbeziehung credible haben kann, und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Herstellern, vielen Händlern. Selbst wenn du erkennst, ich will gerne Direct-to-Consumer, ist ja die Frage, gibt mein derzeitiges Produktsortiment oder Angebot eine valide Direct-to-Consumer-Beziehung her? Weil du eben eine Intensität an Beziehung benötigst, damit du den Kunden nicht nervst. Ne? Also da reichen häufig einzelne Produkte nicht. Ne? Wenn du jetzt anguckst, und Adidas zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, auch Nike, die haben Produkte Mode erweitert, sehr breite Range, die können 3-4 Transaktionen schaffen, ne? Investieren massiv in Marke, in differenzierte Darstellung und schaffen es so, ihren Direct-to-Consumer-Anteil eigentlich kontinuierlich zu steigern und managen auch sozusagen die Zalandos und Amazon sehr konsequent, weil sie aber natürlich auch eine Marktposition aufgebaut haben, die es ihnen erlaubt, oder eine Markenperception, ne, durch sehr viele coole Dinge. Ne,
weil der Endkunde es haben will.
Weil der Endkunde es haben will. So, das heißt, das sind eigentlich die Themen, die man als Bank erreichen müsste. Ne, man muss sozusagen eine Marke aufbauen, die Endkunden haben wollen, und du musst ein Serviceangebot haben, was es dir auch erlaubt, diese Endkundenbeziehung in einer hinreichenden Intensität zu haben.
Aber das ist doch in der Regel, worüber du gerade redest, ist ein Stück weit Content, auch möglicherweise ein Stück weit Emotionalität, ganz, ganz viel Marke.
Ja.
Siehst du gerade irgendeine Bank, die das hinbekommt? Also ich war vorgestern, ich glaube Montagabend, habe ich Tarek Müller gehört in seiner kleinen Diskussionsrunde beim Finanzplatz Hamburg. Mhm. Und da erzählte er halt auch über das Thema Content bei denen, ne? Also diese About You Awards, die sie da machen und sowas. Würdest du eine Parallele sehen für die Finanzwelt, oder kannst du dir vorstellen, dass die Content fabrizieren oder Image schaffen für Kunden, wo man sagt so, yo, die sind echt cool, bei denen will ich sein? Also ist das, kann man sowas schaffen?
Also ich meine, erstmal About You, ne? Also ich bin da auch im Beirat bei About You, ich kriege das relativ gut mit, die haben es wirklich geschafft, die sind
Hammer.
Ein Modemagazin, ne? Also die haben mehr Reach als jedes Modemagazin im deutschsprachigen Raum. Ja. Und am Anfang dachte man so, oh, wieso ist denn die Conversion Rate so niedrig bei dem Laden? Ne? Das ist ja total schlecht. Und auch denkst du wieder, auch wieder alte denkbare, und dann merkst du aber, nee, das ist überhaupt nicht schlecht, weil die natürlich wahnsinnig viele Visits organic ziehen, ne, über ihren Content, von denen natürlich nicht alle konvertieren, geht ja gar nicht. Aber du schaffst dann da halt 4 Orders pro Kunde pro Jahr rauszuholen aus 40 Visits. Also die Zahlen werden jetzt nicht exakt stimmen, aber so ganz grob. Ne? So, und das ist viel besser als ein Zalando, das ihr zum Beispiel macht. So, und das ist schon gut. So, jetzt ist aber natürlich das Thema schöne Menschen in schönen Dingen, ne, ist natürlich leichter zu emotionalisieren als jetzt eine Kfz-Versicherung oder ein Bankprodukt. Also insofern, abstrakt gesprochen, ja, wäre das natürlich die Lösung. Ne? Ich bin jetzt aber fairerweise kein Kreativer. Weil ich glaube, man muss bei einer Sache aufpassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, About You ist ja nicht nur irgendwie schöne Storys erzählen, sondern das ist schon immer noch relativ nah am Produkt. Mhm. Ne? Also ich meine, was die ja zum Beispiel als erstes gemacht haben, diese Influencer zu nutzen, nicht nur irgendwie um Traffic zuzuführen, sondern auch auf der Seite. Du kannst Caro Dauer, Lena Gerke, sonst irgendwas folgen auf der Seite. Du siehst, welche neuen Outfits die da präsentieren und so weiter. Das heißt, du kriegst auch sehr transaktionsnahe Inspiration. Ne? Also und du lädst natürlich diese Influencer auf, aber ich glaube, die Lösung kann jetzt nicht sein, dass man einfach nur irgendeinen Kram erzählt, ne, der jetzt vielleicht sogar cool ist, sondern du musst es ja irgendwie schaffen, den Link sozusagen zum Service oder zum Produkt hinzukriegen. Und das ist natürlich nicht so einfach.
Ja. Ich bin gerade noch bei einem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ich hänge noch bei dem EasyJet Ryanair Thema. Die haben extrem trennscharfe Kundengruppen. Hm. Ich fliege nicht Ryanair, weil ich möchte mir meinen Rücken nicht noch kaputter machen, als ich den eh schon habe.
Wobei das gar nicht schlecht ist.
Ich bin dafür aber bekennender EasyJet-Kunde,
ja. Ja,
und sage, 1000-mal besser als BA und in einigen Strecken auch als Lufthansa.
Gebe ich dir recht.
Und vor allen Dingen auch pünktlicher. Mhm. Aber als Bank, und ich rede von den normalen 0815-Banken, in Anführungsstrichen die wir kennen, deren Kundengruppe ist alle. Mhm. Wie schaffst du das? Also wenn ich jetzt so, was ist das EasyJet? Jetzt nicht den gleichen Vergleich, aber was ist das EasyJet in der Bankenlandschaft? Wäre für mich so eine ING-Diba. Sehr trennscharf. Ja. Guck mal, ich habe ein kleines Produktportfolio. Ich schaffe da Emotionalität. Ich habe den großen Basketballplayer und so weiter. Und ich bin sogar ein bisschen lustig. Oder eine DKB. Auch ein ganz kleines, fokussiertes, zumindest das, was man von außen nur annimmt, als Consumer. Wenn ich aber eine Sparkasse bin, dann habe ich einen Bauchladen. So, da bin ich halt, du kennst Otto vermutlich ein bisschen besser, ja, dann bin ich halt der Otto-Bauchladen. Wie schaffe ich da, wo meine Kundengruppe jeder ist, genau das, was du gerade sagst?
Wahrscheinlich nicht.
Okay, wir sind fertig.
Nein, aber ich meine, also, aber das ist ja genau sozusagen die Analogie vielleicht auch zu dem, was wir gerade hatten, zu Google und Facebook, ne? Wo man dann halt sagt, oder zu Facebook, dass man halt sagt, ich schaffe mir dann halt ein Instagram, ne, was halt klarer positioniert ist und ich differenziere meine Produkte aus. Und ob ich die dann zukaufe, ne, oder ob ich die mir dann selbst baue oder eine Mischung aus beidem, wahrscheinlich die Mischung aus beidem, das ist ja dann letztendlich egal. Aber ich glaube sozusagen, genau wie du sagst, ne, das ist bei Otto sicherlich ähnlich, ein Manufaktum oder so, die stehen eigentlich sehr gut da. Wieso? Weil die ja klar positioniert sind. Ne? Oder ein Bonprix, klar, die haben auch ein bisschen jetzt Probleme gehabt, aber eigentlich ein Bonprix ist ein total sauber positioniertes Unternehmen, Zielgruppe relativ klar und entwickelt sich gut und ist für Handel auch echt relativ margenstark. So, und ich gebe dir recht, ne? Also ich glaube, da muss man sich eben klar überlegen, was sind die 3-4 Zielgruppen, die ich bedienen will, und dann mache ich lieber differenzierte Produkte und überlege mir, ich muss mir halt nur überlegen, für jede Zielgruppe, was ist wirklich jetzt ein cooles Produkt, nicht nur auf der Storytelling-Ebene, weil da bin ich schon fest von überzeugt. Ich glaube, Mode, ne? Also ich meine, das siehst du ja auch, warum ist der Kollege Arnaud mittlerweile ähnlich reich wie Herr Bezos, ne? Weil natürlich Leute für irgendwie LVMH-Kram irrationale Preise bezahlen. Das sind jetzt okay Produkte, also gut, sicherlich gute Produkte, die haben natürlich, der Preis steht in keinem Verhältnis zu den Herstellungskosten. So, und deswegen ist der Mensch halt so reich. So, das heißt, man muss sich im Prinzip aber natürlich schon überlegen, bei einem Bankenprodukt kann man, glaube ich, weniger emotional agieren. Also ich unterscheide immer sozusagen zwischen so, man kann aber keine reine Kommunikationsmarke sein. Also ich glaube, viele FMCG-Produkte, die du heute siehst, Pringle Chips zum Beispiel, ist jetzt kein besonders leckerer Chip, ne? Das ist eine reine Kommunikationsmarke. Das Produkt ist okay, ne? Aber letztendlich kaufen die Leute das, weil es irgendwie kommunikativ aufgeladen wurde und jetzt gut im Regal positioniert ist. Oder Pampers. Ist jetzt keine super Windel, ne? Also ich habe 4 Kinder, ist keine super. Trotzdem ist das der klare Marktführer, primär auf Kommunikationsbasis und auf Position im Handel. So, und ich glaube, die Banken müssen sich halt. Und als Adidas kannst du halt sozusagen, du musst ein gutes Produkt haben und kannst dann auch so ein bisschen Story erzählen für Verwenden Plastik und so, ne? Um jetzt da die Schuhe emotional so ein bisschen aufzuladen. Aber de facto musst du natürlich als Modeplayer viel weniger rationale Argumente bieten. Und ich glaube, was die Herausforderung der Banken sein wird, du musst schon ein in sich für die jeweilige Zielgruppe besseres, objektiv besseres oder differenziertes oder passendes Produkt plus Service anbieten und das dann noch irgendwie gut erzählen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen nochmal der Unterschied zu Mode. Wie aber EasyJet auch. Also bei EasyJet ist das ja das Gleiche. Ja,
genau. Die Generation EasyJet, früher war es Generation Golf, jetzt Generation EasyJet, haben quasi das Statement von VW gekapert. Ja, und die Leute nehmen es wahr. Aber wie schafft es dann, jetzt wieder zurück, der Weg zu den GAFAs? Früher war das erste iPhone, hatte ich gestern gerade eine Diskussion mit jemandem, das erste iPhone, was du hattest, oder die ersten 2, hast du auf den Tisch gelegt. Warum? Weil das war ein Statement. Guck mal, ich habe ein iPhone, ich kann mir das leisten, jeder hat es erkannt. Inzwischen sehen alle Smartphones gleich aus, ob du jetzt ein iPhone hast oder ich ein Google-Telefon oder ein Samsung-Telefon, erkennt kein Mensch mehr, die sehen alle gleich aus. Jetzt kommt so etwas wie ein Apple Pay. Gab es jetzt, hat Google 15 Mal probiert, jeweils nicht gescheitert, haben alle Banken auch probiert mit Mobile Payment. Plötzlich kommt Apple Pay nach Deutschland und du hast das Gefühl, es ändert sich was. Oder jetzt die Apple Card, mit dem du an dir gekommen. Ich könnte wetten mit dir, sobald die irgendwie nach Europa oder in den USA jetzt vernünftig ausgerollt wird, wird jeder seine weiße Kreditkarte einfach auf dem Tisch liegen lassen, wie früher den Porsche-Schlüssel. Guck mal, ich habe eine Apple-Card. Wie schaffen die das, so ein triviales Produkt, ist das jetzt nur, weil es Apple ist, so ein triviales Produkt einfach so emotional aufzuladen?
Ja, ich glaube, das ist schon, da greift schon ein Stück weit diese LVMH-Analogie. Ne? Also ich glaube, jetzt ist Apple nicht ganz so high-end wie Gucci, ne? Aber die haben es schon geschafft, so positioniert zu sein. Was ich mich nur frage und ich auch ehrlicherweise bezweifeln würde, dass man diesen Status systematisch herbeiführen kann. Also ich glaube sozusagen, so diesen Kultstatus zu bekommen, wie das ja wie Gucci und Balenciaga und diese ganzen Marken, wo ich jetzt ehrlicherweise nicht so richtig Kunde bin. Aber was die ja alle geschafft haben, ist sozusagen so eine, ne, auch durch so Leute wie so ein Karl Lagerfeld und so. Ne, da muss auch wirklich alles passen. Und die Frage ist halt, ob man sowas jetzt als Bank, ne, sagen kann, ja, man kann natürlich sagen, so will ich gerne auch, ne? Aber ich glaube, das ist extrem schwer. Und ich glaube, da muss auch sehr viel zusammenkommen. Und wenn du auch guckst, eine LVMH Asch, ne, denen gehört das jetzt zwar alles, aber den Großteil davon haben die ja nicht selbst gebaut, sondern die haben Konstellationen gekauft, wo sie gemerkt haben, da hat alles gepasst. Ne? So, und ich glaube, das muss dann auch zur jeweiligen Zeit passen und so weiter. Und Apple hat das geschafft. Ich glaube nur trotzdem, ich würde trotzdem zum Beispiel keine Apple-Aktie mehr kaufen, ne, weil ich jetzt bezweifeln würde, dass es noch besser wird bei Apple. Ne, weil die alleine so viele iPhones verkaufen müssen, um überhaupt ihren Wert zu halten, dass mir ein Rätsel ist, wie das auf Dauer gut gehen soll, weil ich auch es genauso sehen würde wie du, die objektive Produktdifferenzierung relativ zu anderen nimmt halt eigentlich ab. Ne?
Also ja, gut, jetzt kommen wir jetzt bei Services. Ne? Das ist das erste Mal, dass irgendwie 20% sozusagen Services drin waren. Ne?
Ja, verstehe ich. Aber sag mal, wenn du jetzt mal guckst, sozusagen das, was früher das geile Argument bei Apple war, ne? Seamless, iCloud, iTunes, alles so. Ne? Wenn du das jetzt mal mit anderen vergleichst, das ist jetzt nicht mehr sozusagen so, dass du jetzt denkst, das ist jetzt die Seamless. Ich finde sozusagen, die haben so dieses ganze iCloud, iTunes und so weiter Ökosystem relativ gesehen total vernachlässigt. Ja. Und das halte ich für gefährlich. Deswegen würde ich auch mittelfristig nicht auf die setzen. So. Ja. Aber deswegen glaube ich, aber ist sozusagen diese, ne, jetzt Herr Sewing wird Steve Jobs und wir laden jetzt das so auf, das kannst du, glaube ich, nicht systematisch planen. Ich glaube, wenn jetzt bei der Commerzbank das so passieren würde, dann würde ich mich natürlich total freuen, aber ich glaube, das ist keine valide Strategie. Ne? Also sozusagen so dieses überhöhte, wir werden quasi Adidas oder wir werden wie eine LVMH-Marke als Bank. Das kann, glaube ich, nicht die Antwort sein.
Wobei Banken und auch Versicherungen ja gerade in dem Argument gegenüber Fintechs oder gegenüber Newcomern sagen, wir haben ja das Vertrauen der Kunden. Ist das etwas, also die Frage ist, glaubt man das ja oder nein? Aber ist Vertrauen nicht genauso etwas, guck mal, Volksbanken, Raiffeisenbanken oder Sparkassen, ja, da hat nun mal jeder in Deutschland mindestens einmal ein Konto gehabt oder hat da ein Konto. Ist das nicht etwas, wo man schon längst hätte mehr drauf aufbauen müssen und sagen müssen, guck mal, wir sind nicht wie 2008 in den USA alle irgendwie in die Pleite und sind totgegangen. Ihr habt euer Geld nicht verloren bei uns wie in Island beim Anlegen. Haben die das verpasst, daraus tatsächlich Emotionalität zu gewinnen?
Also vielleicht die Sparkassen und Volksbanken und so vielleicht. Ich glaube jetzt sozusagen als Deutsche Bank oder Commerzbank ist das, glaube ich, schwieriger, ohne das jetzt zu bewerten, ob das objektiv gerechtfertigt ist. Aber mein Gefühl ist jetzt nicht, ne, also gerade durch die ganzen Skandale, die auch die Deutsche Bank hat, wie gesagt, ich stecke da null inhaltlich drin. Aber mein Gefühl ist, das jetzt als Vertrauenskapital zu nutzen, in der breiten Masse halte ich für schwierig. Ne? Sparkassen vielleicht noch. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, und das ist für mich auch die Argumentation ist ähnlich von den FMCG-Lern, ne, die ja sagen, Nivea oder was auch immer, ne? Die Kunden vertrauen uns. Und dann sagst du immer, ja, boah, ja, ihr seid eine gute Marke, ne? Aber ich finde, ihr seid eine reine Kommunikationsmarke, weil Nivea, ne, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, die sagen auch immer, wir sind ein R&D-Unternehmen. Dann sage ich, nee, ihr seid kein R&D-Unternehmen. Ne? Ich habe vielleicht 1,5-2% R&D-Budget auf Umsatz. Das ist auch kein R&D-Unternehmen. Ne? So, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Witz, ne? So, aber eure Produktdifferenzierung, wenn ihr 2% R&D auf dem Umsatz macht, bei der Marge, die ihr macht, sich dann als ein ernsthaft als R&D-Unternehmen zu bezeichnen, das eine differenzierte, durch R&D gespeiste Produktdifferenzierung erzielt, da lügt man sich, glaube ich, extrem in die Tasche. Und ich glaube, was man schon sehen muss, und das ist, glaube ich, das Problem bei vielen FMCG-Ländern, ehrlicherweise auch bei den Händlern, was viele von denen noch nicht erkannt haben, ist, dass Bewertungen im Netz, also Amazon-Bewertungen und so weiter, haben ein Stück weit die Rolle von Marken als Trust-Faktor übernommen. Ne? Nicht vollständig. Ich sage nicht, dass Marken irrelevanter geworden sind. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, gerade wenn die Marke sich nicht aus was rationalem, objektivem oder richtig coolem, ne? Also Tesla oder sowas, ne? Wo du sagst, so, das hat, die haben es halt irgendwie geschafft, so diese coole Story zu kreieren. Was ich aber, wie gesagt, für nicht einfach halte, das systematisch herbeizuführen. Weil ich glaube, ne, das sagst du ja selbst, wenn du so jung von Matzi bist, das sind sicherlich total kreative Menschen. Aber bei denen ist halt vielleicht jedes zehnte Mal ist es halt richtig geil, ne? So. Aber das heißt eben auch, fünfmal ist es eben auch nicht so geil. Wieso? Weil die ja auch nicht so genau wissen, ne, wie man eben sozusagen diesen überhöhten Status erreicht. Und das muss dann genau mit dem Produkt zusammenpassen, genau mit der Distributionsstrategie und so weiter. Und da sind so viele Stellschrauben, dass, glaube ich, die Systematik dahinter so schwer ist. Ne? Ja. So, das ist, glaube ich, so. Und deswegen, glaube ich, kann das vielleicht noch für die Volksbank, Raiffeisenbanken, Sparkassen. Ne? Aber das ginge, glaube ich, nur dann, ne, wenn die das halt konzertiert an einem Strang machen würden. So, und dann siehst du natürlich das nächste Riesenproblem, was du auch bei den Großkonzernen sehr häufig siehst. Dezentrale Strukturen waren ein Vorteil, ne, als sich sozusagen die Rahmenbedingungen nicht verändert haben, weil du dann natürlich unternehmerisch, klein, immer lokal und so. Aber heute ist das natürlich ein Riesennachteil, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in dezentralen Strukturen ein Level an Digitalkompetenz erreichst, um mit irgendwelchen GAFAs mitzuhalten, diese Wahrscheinlichkeit ist halt gen Null. Ne, so. Weil keiner hat ja Lust für eine Sparkasse Nähe der tschechischen Grenze, ne, da jetzt irgendwie, also der jetzt auch in Berlin oder sonst irgendwo arbeiten könnte oder von mir aus in Köln, dort jetzt sozusagen State-of-the-Art Produktexperience zu kreieren. So. Und sozusagen in so einem losen Verbund State-of-the-art Services und Produkte zu erdenken und dann konsequent durchzuexekutieren, schwierig. Deswegen glaube ich, das Argument wäre theoretisch richtig, in der praktischen Umsetzung
unmöglich.
Ich sage jetzt mal sehr unwahrscheinlich.
Technik und Produkt findet da ja lustigerweise sogar zentralisiert ja, statt,
aber dann kommen wir wieder zurück. Aber mit basisdemokratischem Produktmanagement Entscheidungen über Gremien.
Ja, genau. Ja, und das geht halt nicht. Ne? So, und ich meine, und das ist ja, es gab ja einen Grund, warum die Römer, ne, wenn es scheiße lief, da haben die halt einen Diktator bestimmt. Der musste halt nach einem Jahr wieder abgerufen werden. So. Aber ne, ich glaube, es gibt ja schon Gründe, warum im Krisenfall der Mensch sich eigentlich erkannt hat, ne, im Krisenfall brauchen wir so sollte man jetzt vielleicht
deuten. Falscher Audio, wer gerade
sitzt. Führung. Auch, genau, brauchen wir eine klare Führungsstruktur.
Ja, du meinst, so. Ja.
Und wahrscheinlich kein basisdemokratisches Gremium.
Ja. Sag mal, wenn wir ganz kurz noch auf die Banken gucken und nochmal in den Vergleich Richtung E-Commerce. Du hast gerade über Touchpoints gesprochen und über das, was About You geschaffen hat und über deren Conversion und sowas. Wenn du auf Banken guckst und Banken haben ja eigentlich eine unglaublich hohe Anzahl an Touchpoints pro Tag, wenn sie das Thema Payment und Zahlungsverkehr wirklich als Asset verstünden. Jetzt kommt sowas, was Raphael gerade schon gesagt hat, wie Apple Pay um die Ecke. Und es geht auch nochmal da sozusagen eine Stufe über die Bank hinweg. Eigentlich haben sie doch alles, um mit dem Kunden zu kommunizieren. Sie sehen, wie er konsumiert, wo er ist, was er tut. Warum glaubst du, kriegen wir es nicht auf die Reihe? Diese Touchpoints, wie beim E-Commerce, da würdest du dich ja freuen wie Bolle, um den Kunden auch mit ansprechen zu können. Warum kriegen Banken das momentan nicht hin?
Ja.
Oder anders gefragt, wenn du selber auf deine Bank guckst und deine, du wirst ja auch Banking und Payment in deinem Leben machen. Hast du das Gefühl, die verstehen, was du tust oder die begleiten dich dabei?
Ja gut, jetzt bin ich glaube ich auch nochmal kein typischer Bankenkunde fairerweise, ne? Also weil ich jetzt natürlich auch da Ansprechpartner habe und so weiter, relativ viele Sachen bei den Nutzer von Immobilien über irgendwelche Beteiligungen.
Ja, aber wenn du einfach mal so nur auf Bezahlen und so Kram guckst, ne?
Ja, und das ist klar, aber das ist natürlich eine Technologiefrage dann auch wieder, ne? Also wenn du natürlich aus einer Legacy-Welt technologisch kommst, ist es natürlich sehr schwer, eine N26-Experience da zu erzeugen. Und ich glaube, das ist eben, da müsste man wahrscheinlich auf der grünen Wiese starten, um das zu können. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch ein Learning aus den E-Commerce-Geschichten. Warum ist ein About You, wieso funktioniert das so gut? Weil sie aber natürlich auch ein Stück weit sich außerhalb der Legacy-IT von Otto bewegen durften. Aber gleichzeitig die Ressourcen von Otto nutzen konnten. Ne? Also, und ich glaube, das ist ja sozusagen das, was man daraus lernen kann als Bank. Banken haben ja total, deswegen, ich bin immer auch, wenn Startups sagen, ja, die etablierten Unternehmen alle blöd und langsam und so, das stimmt ja nicht. Ne? Da sind ja sehr viele schlaue Leute mit sehr vielen relevanten Erfahrungen und vor allen Dingen auch riesen Ressourcen. Das heißt, wenn du die richtig einsetzt, ne, siehe About You, dann kannst du selbst ein Zalando richtig nerven. Ne? So, und das ist, und ich finde, das zeigt das. Aber du musst natürlich deine Konstellation schaffen, die das ermöglicht. Das heißt, du müsstest im Prinzip Dinge außerhalb schaffen.
Müsstest du überall bei den Banken Rainer Hillebrands reinsetzen, ja?
Ja, also würde es bestimmt nicht schlechter machen. Ne? Die halt in der Lage sind, dann so eine Konstellation durchzusetzen. Und Otto ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil du natürlich natürlich auch ein Familienunternehmen hast. Ne? Das heißt, die können natürlich anders nochmal agieren, wenn du weißt, ich bin in die nächsten 40 Jahre, ne, wenn es eben so geht, als wenn du das jetzt, wenn du halt einen Vorstandsvertrag hast. So, und ich glaube, das ist ein Vorteil. Und ich glaube, was sicherlich auch nochmal ein Lösungsansatz ist, den man sich überlegen kann, dass man das, und ich glaube, so müssten Banken auch nochmal stärker denken, und auch unsere Mobilitätskollegen fangen ja an, so zu denken. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob schlau war MyDriver in, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, FreeNow. In FreeNow, so, aber sozusagen die Idee, ich packe Car2Go und DriveNow zusammen, weil ich wahrscheinlich selbst als BMW und Mercedes nicht in der Lage sein werde, ne, gegen ein Uber und vielleicht gegen Uber noch, vielleicht noch, ne, aber gegen Google und wenn Apple dann auch noch mit seinen Cars kommt und das, irgendwann wird das passieren, habe ich keine Chance. So, und das muss man sich, das wäre vielleicht sogar auch eine Lösung, das fiel mir gerade noch ein in diesem Content-Thema, ne? Sag mal, weil was ist ein Problem, wenn du sozusagen als Marke oder als einzelne Partei versuchst, dem Kunden Informationsangebote zu geben? Dann bist du natürlich immer so ein bisschen, ne, deswegen hat ja Check24 oder Verivox einen leichteren Stand, weil sie als neutral consumerorientiert gelten, was ehrlicherweise, wenn du da reinguckst unter die Haube, wahrscheinlich nur zu 51% stimmt. Ne? So, und das könntest du natürlich über eine Kooperation mit einer Allianz oder mit irgendwelchen anderen, also ich glaube, man müsste halt viel stärker auch in Kooperation denken, ne? Und auch in Lösungen, wo man sich als Branche, ne, die IT-Kosten, die das haben wird und die Ressourcen teilt. Ne?
Ich glaube ja daran, dass wir in 10 Jahren eine Sparkassen- und Volksbankenfusion sehen werden.
Also wie auch immer, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube sozusagen, was ein klares Learning ist aus dem E-Commerce, selbst ein Zalando, ne, fragt sich ja ganz ehrlich, werden wir mit 1.500, 2.000 Entwicklern, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr haben werden, und ich glaube 1.500 haben sie jetzt, 2.000, wird das ausreichen, ne, um quasi eine State-of-the-Art E-Commerce Experience in den nächsten 5 Jahren zu gewährleisten, weil einfach Amazon so einen massiven Druck macht. Ne? Also nur mal, damit man es auch mal versteht, bei Amazon steigen prozentual vom Umsatz die Logistikkosten. Also trotz einer brutalen Skalierung führt dieser ganze Kram von wegen Lieferzeitfenster, Same Day, Dezentralisierung der Logistikstruktur, weil nur so geht ja Same Day, ne? oder Near Time und irgendwelche 1-2 Stunden Lieferfenster, da brauchst du wahnsinnig viele Warenbestände parallel, das muss alles gemanagt werden. Du brauchst eine Wahnsinns-Scale. Ne? So, das heißt, bei Amazon steigen die Logistikkosten prozentual, weil sie halt sagen, damit setzen wir den Standard, den alle anderen erfüllen müssen, und das kostet wahnsinnig viel Geld.
Und drücken sie damit sozusagen immer mehr in die Ecke. Ne?
Genau, und da muss man natürlich eigentlich überlegen, also wenn man jetzt schlau ist als Finanzenbranche, Versicherungsbranche, muss man sich eigentlich anfangen zu sagen, so, wie können wir denn hier schlau miteinander wahrscheinlich kooperieren, ne? Weil das Setup, wenn die wirklich kommen, in einem ernsthaften Maße, das wird halt, da muss man Milliarden investieren, um einfach nur mitzuhalten. Ne? So. Und das setzt noch voraus, dass wenn man diese Milliarden investiert, dass man sie Leuten geben kann, die das dann à la Tarek Müller tun. Ne? So, und so viele Leute gibt es ja gar nicht, die so sind. Ne? Und da muss man sich halt überlegen, macht man es in Eigenregie oder kauft man doch zusammen einen N26, weil da vielleicht Leute sitzen, die das können. Ne? Das hätte man wahrscheinlich vor 2 Jahren machen sollen, da wäre es noch billiger gewesen. So, aber egal, ne? Aber es ist immer noch billiger wahrscheinlich, dann das zu nehmen, und das nimmt man als Basis, und man muss wahrscheinlich, also ich würde deutlich stärker wahrscheinlich auch anfangen zu akquirieren. Ne? Also
das ist ja noch keine Bank getan.
Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ne? Also wenn du, oder sich zumindest sehr ernsthaft zu beteiligen. Also wenn du dir anguckst, was sind die Leute, die gut durch die Digitalisierung gekommen sind im Medienbereich? Ne? Das sind jetzt international ganz klar Naspers. Ne? Also es ist die beeindruckendste Story ever. Gut, da hast du diesen Sondereffekt Tencent. Ne? Die wären natürlich sozusagen 80% weniger wert, wenn sie nicht Tencent hätten. Aber auch ohne Tencent wären sie, glaube ich, 7-mal so viel wert wie Axel Springer. Ne? So mit Tencent, keine Ahnung was, wie viel mehr. So, und das haben sie geschafft im Wesentlichen durch sehr entschlossene Akquisitionen. Ne? So, und auch ein Springer ist immer an seine Belastungsgrenze gegangen, was seine Akquisition angeht. Und ich glaube, das siehst du bei den Banken noch nicht. Ne? Wenn ein Springer für 450 Millionen Dollar oder was, das war ein Business Insider, kauft, dann ist das für die ein Riesending. Ne? So, oder jetzt ein Stepstone und so. Aber wenn du guckst, was liefert da heute? So. Und die Banken haben ja nochmal eine ganz andere Scale als ein Springer. Ein Springer ist ja ein mittelständisches Großunternehmen, sage ich jetzt mal. In der Wahrnehmung sicherlich größer, aber von der Umsatzgrößenordnung und so weiter. So, und wenn man sieht, wie viel die investiert haben, dann muss man das ja eigentlich Faktor X nehmen, wenn man das sozusagen auf eine Allianz oder Banken überträgt. Ja, vielleicht ist das die Lösung. Ja.
Und wie mutig sie auch investiert haben. Ne? Also mutig und auch das echt gemacht zu haben, ne? immer wieder.
Und vielleicht würdest du mit der Story auch, ne, wenn du da eine gewisse Credibility aufbaust, dann auch wieder eine Kapitalerhöhung an der Börse zu vernünftigen Bedingungen.
Das haben sie gerade nicht hinbekommen. Ne?
Ja, so, aber wie gesagt, ich bin da zu weit weg, ne? Ich kann es nicht beurteilen, aber das wäre zumindest jetzt mal eine Alternative. Ja. Also weitermachen so, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall mal keine Alternative.
Du hast es gerade schon einmal in N26 gesagt. Wie schätzt du sie gerade ein und glaubst du, dass sie die Chance haben, die erste globale Retailbank zu werden?
Bin ich ehrlicherweise zu weit weg von, um das wirklich.
Aber bist du beeindruckt davon, was sie bisher geschafft haben?
Also was beeindruckend ist sag mal, wie viele Kunden sie gewinnen und wie sie sich positionieren und die App ist toll und so weiter. Was ich nicht einschätzen kann, ganz ehrlich, ist einfach, wie gut ist das Businessmodell, ne, ja, dahinter. Und jetzt sind sie irgendwie dreimal so viel wert wie die Comdirect, sag ich jetzt mal. Ne? Und da muss man natürlich sagen, okay, also ich finde jetzt, die Comdirect habe ich eigentlich immer bis jetzt eher positiv wahrgenommen, ne, weil die sind klar positioniert. Ne, die gehen jetzt nicht auf die Profi-Trader, aber sag mal auf so ernsthaftere, aktieninteressierte Menschen, die da irgendwie wahrscheinlich 30.000, 40.000 Euro Assets under Management irgendwie sowas haben. Also weiß ich, ist jetzt eher so geschätzt. Und das ist ein klares Modell, wie du mit dem Trading halt Geld verdienst, ne? Das ist mir irgendwie klar, oder Revolut, ne? Wie du mit FX Geld verdienst, das ist mir irgendwie auch klar. Und ich glaube, mit N26 musst du halt die Frage beantworten, wie verdienen wir dann irgendwann mal Geld? Aber auf dieser Fundraising, also und zwar nicht jetzt einfach nur Geld, sondern um 3,6 Milliarden wert zu sein oder 5 oder 6, weil das musst du ja sein, damit sozusagen die Investoren, die heute da investiert haben, happy sind oder mindestens. Da musst du halt schon, ich meine, da musst du, was ich, 300, 400 EBIT machen, ne? Und gut wachsen. So, das ist ja Millionen. Und das ist ja schon, ist eine Menge Holz, ne? Also, und da muss man sich natürlich schon überlegen, was können überhaupt die Businessmodelle sein, die das hergeben? Und da fehlt mir in der Tat einfach die intime Kenntnis sozusagen von Bankengeschäftsmodellen. Aber das hört sich für mich nicht wie eine triviale Aufgabe an.
Nee, mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, was sie auf jeden Fall geschafft haben, ist etwas, dass sie halt über den Tellerrand Deutschland hinausgeguckt haben.
Absolut.
Und das schafft natürlich ansonsten nahezu keine Bank heute. Ne?
Und wenn sie es schaffen, da in den USA Fuß zu fassen, siehst du ja bei allen Unternehmen, wo ich so ein bisschen näher dran war, die es geschafft haben, da in die USA zu gehen, jetzt ein Trivago oder als Audi Bene, tolles Unternehmen, was so ein bisschen unterm Radar ist, Hörgeräte Lead-Gen-Vermittlung, die jetzt mittlerweile in den USA mehr Geschäft machen als hier, auch aus Deutschland, also es geht. Klar, wenn die das schaffen dort, dann hast du natürlich auch nochmal eine Scale und dann sind wahrscheinlich die 3,6 Milliarden werden lächerlich erscheinen, ja, vor dem Hintergrund der Geschichte. Ne?
Wir müssen gleich enden, weil du musst los und bist sozusagen auch am Ende angekommen. Du hast noch eine Frage. Warum gibt es keine GAFAs aus Europa?
Ja, das ist... Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher. Also es kommt ja immer das Argument, wir haben so einen kleinen Binnenmarkt. Mhm. Das ist immer so, Deutschland ist so klein. Also
Europa.
So, und dann kann man natürlich sagen, wir haben doch Europa. Das ist ja wieder sehr groß. Ne? Jetzt bewegen wir uns natürlich nicht gerade in Richtung eines vereinigten Europas, was, glaube ich, total dämlich ist. Ne? Also wo du wirklich denkst, was denken irgendwelche Briten, Italiener oder sonst irgendwas. Ne? Die sind halt auch Deutschland allein. Wir sind alle zu klein. Also wir sind ja in einem globalen Wettbewerb der Regionen und Systeme und wir sind nicht gut aufgestellt, ne? So, und wie man das nicht erkennen kann, ist mir ein Rätsel, ne? So, also, aber ich glaube, wenn du jetzt so Länder siehst wie Israel, ne, die an Venture Capital pro Einwohner und Unicorns pro Einwohner und Schweden, ne, kann man sagen, also der Binnenmarkt Schweden ist noch mal viel kleiner. Ne? Also insofern, ich glaube schon, dass das ginge, aber man kann es natürlich nicht staatlich verordnen. Ne? Also das, was Herr Gabriel da immer wollte, wir brauchen jetzt, das geht halt nicht. Ich glaube, du kannst nur die Rahmenbedingungen schaffen und wenn du auch guckst, wie ist ein Silicon Valley entstanden, ich glaube, du brauchst halt, das muss aus sich heraus entstehen und wird es auch, ne, weil sozusagen, ich glaube, die Leute, die jetzt bei einem Zalando dabei waren, einem Delivery Hero, einem Auto 1 und so weiter, diese Leute werden das Zeug haben, so zu denken. Ne? Und wenn du jetzt auch schon hier Valentin Steif und die Kollegen Tiefenthal anguckst, dass sie überhaupt den Mut haben, mit so einem Unternehmen in die USA zu gehen. Das wäre vor 18 Jahren undenkbar gewesen. Also insofern, ich glaube schon, die Generation von Unternehmern die in so einem N26 jetzt gerade aufwächst, die wird vielleicht in der Lage sein, das zu tun, weil sie halt groß genug denkt, ne? Und, das darf man eben auch nicht vergessen, weil natürlich auch die Kapitalverfügbarkeit hier viel besser geworden ist. Also jetzt ein Softbank kommt halt regelmäßig nach Berlin. Ne? Die machen jetzt hier noch nicht so viel, aber die haben Interesse. Und wenn sie auf Unternehmer treffen, wo die merken, die denken so wie die Leute im Silicon Valley. Und wir sind ja nicht dümmer. Ne? Also ich meine, das sieht man in der Automobilindustrie. Bauen bessere Autos, wir bauen die besseren Maschinen. Ne? Also an sich ist ja Deutschland oder Europa in der Lage, global wettbewerbsfähige Produkte zu produzieren. Wir sind halt einfach nur in der Entwicklung ein bisschen hinterher. Das ist oder entscheidend hinterher. Und gerade holen wir nicht auf. Ne? Also wir entwickeln uns absolut gesehen okay, aber wir holen nicht auf. Und ich glaube, das muss einem nochmal klar sein. Der relative Abstand oder die relative Wettbewerbsfähigkeit ist in der digitalen Industrie halt nochmal viel relevanter als in den traditionellen Bereichen aufgrund der Netzwerkeffekte, die dem zugrunde liegen. Die natürlich sozusagen weil du halt die Wertakkumulation bei wenigen, die diese Netzwerkeffekte nutzen, das ist ja genau, warum die GAFAs so überproportional wertvoll sind, genau wie auch die chinesischen Kollegen. Ich glaube, diese Mechanik haben viele noch nicht verstanden, ne? Weil es natürlich schon so ist, dass SMI-basierte Wirtschaftsstruktur, die wir in Deutschland haben, die war eine ganze Zeit lang super, weil sie die Wirtschaft extrem resilient gemacht hat. Die geringe Abhängigkeit von Großunternehmen war ein Wettbewerbsvorteil. Das hat sich umgekehrt in einen Nachteil. Ne? Also, weil wir viele kleine Unternehmen haben, die Weltmarktführer in irgendwas waren, was keinen interessiert hat, und dann haben die 20% EBIT-Rendite gemacht für 40 Jahre und da sind riesen Familienvermögen entstanden. Aber jetzt ist es ein Nachteil. So, und ich glaube, wir brauchen im Prinzip eine Umstellung der Wirtschaft, aber das wird nur über Unternehmer gehen. Das wird nicht staatlich gehen, weil das Geld ist, glaube ich, mittlerweile da. Ne? Das kommt nicht aus Deutschland, das Geld. Das glaube ich auch. Ne? Also viele fordern, wir brauchen mehr Geld. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Teilhabe. Ne? Also ich glaube sozusagen, wenn du als Unternehmer, Valentin Steif und so weiter, wenn du sagst, ich will hier 400 Millionen raisen, dann geht das in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem. Das Geld kommt nur nicht aus Europa. Ne? Also
ein bisschen was von Allianz immerhin. Ne? Aber
immerhin. Aber wenn du guckst, europäisches Investment in globalen Unicorns im Verhältnis zum GDP ist wie Faktor, ich habe es jetzt nicht gesehen, also die Statistik ist auf jeden Fall erschreckend. Ne? Und das ist auch aus einer Teilhabeperspektive des europäischen Wohlstands an dieser Wertentwicklung, ist das kritisch. Ne? Aber ich glaube sozusagen, die Unicorns aus Europa können schon entstehen. Ich bin mir auch sicher, die Unternehmer, die ja gerade zweite Generation in irgendeiner von diesen tollen Unternehmen sind, da werden Leute dabei sein. Ne? Und ich glaube, wir brauchen noch mehr das, was ja auch schon angefangen hat, sozusagen die Bewunderung für digitales Unternehmertum in der breiten Bevölkerung, ne? Dass die schlauesten Leute wirklich da reingehen. Man muss halt sagen, und kann ich glaube ich selbst sagen, die erste Generation hier an Unternehmern waren häufig BWLer, ne? So, ich bin das selbst. So, und das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne? Wahrscheinlich werden es irgendwelche B2B-Unternehmen sein. Wir haben sehr, sehr starke Ingenieursfakultäten. Viele der schlauesten Leute in Deutschland studieren an der RWTH, an der TU München und sonst was. Und die gingen halt bisher immer noch primär zu Siemens und so weiter und Bosch. Das war auch toll. Aber eigentlich müssen diese Leute, die haben wahrscheinlich das Zeug, um sowas zu bauen. Ne? Weil ich glaube schon, dass das nächste GAFA im B2B-Bereich, das könnte vielleicht aus Europa kommen, weil im B2B-Bereich, industrienahen Bereich, sind wir ja weiter super aufgestellt. Also, und das muss wahrscheinlich die Basis sein. Und das ist zumindest mal unsere These. Deswegen investieren wir jetzt deutlich stärker in solche Themen als jetzt in B2B-Unternehmen, in B2C-Unternehmen.
Okay. Eine kurze Frage noch, dann sind wir am Ende.
Kurze Frage ist bei mir nicht so gut.
Die Frage kann kurz sein, die kurze Frage. Da antwortest du. Das Thema Datenschutz und Kartellbehörden. Ja. Ist das momentan Fluch oder Segen aus der deutschen, aus der europäischen Perspektive für uns?
Ja, sag mal, ich finde schon komplett okay, da, ich meine, viele sagen immer, ja, man darf da auf keinen Fall drauf zurückgreifen. Das ist ja dann ein Eingriff. Und dann sagst du, ja, ich finde es schon, man muss da vorurteilsfrei drüber nachdenken. Ja, also es ist ein völlig legitimes Instrument, wenn marktbeherrschende Stellung sozusagen ausgenutzt wird, das zu durchbrechen. Why not? Ja, so. Das ist für mich jetzt viel relevanter als dieses Datenschutzthema, ehrlicherweise. Also ich finde so dieses Datenschutzthema, da sagen auch einige, es ist ein Vorteil, dass wir jetzt hier, GDPR ist ein Exportschlager, die US-Richtlinie wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Ja, selbst wenn das so wäre, da können wir wie froh sein, ne? Viele Leute lesen auch Gedichte aus Deutschland, davon haben wir aber de facto ökonomisch nichts. Ne? So, also Goethe ist weltweit bewundert und Mozart.
Und unser Grundgesetz auch.
So, unser Grundgesetz auch, aber davon haben wir ja nichts, ne? Also außer irgendwie ein bisschen Anerkennung, dass hier mal schlaue Leute gelebt haben. So, insofern glaube ich, und ich finde es völlig legitim, darüber nachzudenken, nachdenken. Und was ich ehrlicherweise auch, warum, also man muss, die, also, und dass es eine marktbeherrschende Stellung gibt, der GAFAs, ist völlig klar. So, und dass man eigentlich dagegen was tun muss, um weiter Innovation zu fördern. Darum geht es ja auch. Ne? Es geht ja nicht darum, viele Amerikaner stellen es häufig so dar, man würde dann Innovation bestrafen. Das stimmt ja nicht. Ne? Also in dem Moment, wenn eine marktbeherrschende Stellung von Unternehmen auftritt, ist völlig klar, logisch und historisch, die Innovationsrate sinkt. Und wir werden nur dann Wohlstand weiter steigern mit steigender Weltbevölkerung, wenn wir weiter eine hohe Innovationsrate haben. Und wenn dieser Kreislauf durchbrochen ist, muss da was gegen getan werden. Ich finde, insofern ist das völlig legitim, darüber nachzudenken und dafür auch das Kartellrecht zu nutzen. Und auch so Themen, ne, dass jetzt ein Land wie Irland wegen ein paar tausend Microsoft- und Google-Angestellten dafür sorgt, dass der Steueraufkommen der GAFAs in Europa oder Luxemburg, ne, ich meine, Amazon, du sitzt in Luxemburg. Wie kann das sein, ne, dass ein Land wie Luxemburg 500 Millionen EU-Bürger, ne, für ein paar tausend oder wahrscheinlich ein paar hundert Amazon-Mitarbeiter in der Lage ist, dass die quasi sämtliche Steuerzahlungen in der EU umgehen können. Das ist ein Skandal. Ne? So, und auch ein Land wie Irland, das darf man sich eigentlich nicht bieten lassen. Finde ich völlig legitim, darüber nachzudenken und das zu verändern. Und das hat auch nichts mit Innovationsfeindlichkeit zu tun. Ich glaube, im Gegenteil. Aber es muss eine Parallelität sein. Ne? Ich glaube, das löst nicht unser inhaltliches Problem. Es schafft uns höchstens eine bessere Ausgangsbedingung, um selbst eine inhaltliche Lösung zu finden. Ne? Deswegen, ich glaube, es gibt nur eine Parallelität. Wir müssen inhaltliche Lösungen finden, sonst wird unser Wohlstand zurückgehen. Das ist völlig klar. So, und zurzeit haben wir die nicht. Also zurzeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der europäische Wohlstand sich negativ entwickeln wird auf die nächsten 20 Jahre, ist, glaube ich, relativ hoch. Das muss jedem klar sein. Und die Entwicklung, die separatistische Entwicklung, wird dazu beitragen. Und wenn uns sozusagen Kartellrecht dabei helfen kann, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um das inhaltlich zu ändern, haben wir zumindest eine Chance, das zu tun. Also finde ich völlig legitim, darüber nachzudenken. Ob das Politiker so sehen, keine Ahnung, ich bin in keinem dieser Digitalbarräte. Also insofern, ich kann es nicht beurteilen.
Ja. Du sollst nicht zu spät kommen zu deinem Folgemeeting. Vielen Dank,
ja.
Und für die Ausführung und mit Sicherheit irgendwann demnächst nochmal wieder auf irgendeiner Bühne oder hier im Podcast. Ja. Danke zu diesen Insights und diesen Parallelen, die irgendwo aus der Welt, aus deiner Welt auch in die Banking- und Payment-Welt übertragen worden sind. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank für die Zeit.
Ja, das war der wie immer grandiose Florian Heinemann. Und wenn ihr ähnlich gute Speaker hören möchtet, kommt doch nach Frankfurt auf die transactions.io-Konferenz. Website ist transactions.io. Da haben wir ähnlich gute, nachdenkenswerte Keynote-Speaker wie den Günther Dück, ehemaliger CTO von IBM Deutschland und Digitalphilosoph, der die Eröffnungs-Keynote hält, und Sascha Lobo, auch Digital Native und bekannter Redner. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, nochmal Dank an unsere Sponsoren, an InnoPay, Mastercard, FinCompare und smartsteuer.de/fintech. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.